Das ist Aldente Entertainment.
Höflichkeit ist die Kunst, eine Atmosphäre des Wohlfühlens zu schaffen, und zwar so, dass sich alle darin wohlfühlen und nicht nur ein paar Trump-Günstlinge. Insofern, auf mich kommen 10 goldene Jahre als Kniegeakademie zu.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Clemens, Graf von Hoyos, Teil 2.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Dies ist der zweite Teil von Lebenslauf unzensiert mit Clemens Graf von Hoyos. Im ersten Teil habt ihr erfahren, wie es für Clemens war, als Adeliger aufzuwachsen, woran man wirklich erkennt, ob jemand gute Manieren hat und was Clemens Hochzeit mit einem abgeschlossenen Studium zu tun hat. Falls ihr diese Folge verpasst habt, könnt ihr sie natürlich jederzeit nachhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.
Entscheidend ist ja, und das hat mich dann ganz gut aufgefangen, im ersten Semester Brauereiwesen bin ich eben zur Erwachsenenbildung gekommen. Ich bin im ersten Semester einem Seglerverein beigetreten, Herrschinger Mammersee, der es eben ermöglicht, Studierenden zu segeln. Und die haben dann gesagt, Hoyos, mach doch mal so einen Vortrag.
Über das Thema Benehmen oder was war
das? Der war über das Thema Benehmen, ja. Kniege und moderne Umgangsformen. Und habe dann wenig später mit Alfons Schubeck auf der Bühne gestanden. Dann hat es eine Freundin eines Seglerkameraden mitbekommen, die damals für Siemens gearbeitet hat und Stipendiatin der Bayerischen Eliteakademie gewesen ist. Oder damals schon Alumna, glaube ich, der Bayerischen Eliteakademie, hat mich bei beiden Unternehmen ins Spiel gebracht. Und dann war es ab da weitestgehend ein Selbstläufer.
Moment, also erstmal nochmal zu Alfons Schubeck zurück. Oder was ja. Hast du mit dem gemacht?
Vor 500 Leuten Spargel geschält, Spargel zubereitet und darüber gegessen, wie Spargel historisch verzehrt wurde und wie er heute verzehrt wird.
Wie isst man Spargel richtig?
Heute darfst du ihn schneiden, wobei er traditionell immer noch mit der Spitze nach links serviert wird. Und man sich dann.
Man muss darauf achten, wo die Spitze hin zeigt.
Ja, die Spitze zeigt traditionell nach links, weil man vom Weichen zum Harten isst. Aber man darf natürlich die Spitze am Anfang wegschneiden und sich bis zum Schluss aufheben. Quasi das Beste kommt zum Schluss, das ist auch unproblematisch. Aber da gibt es tatsächlich Tischetikette dazu.
Die Spargelregeln.
Die Spargelregeln, ja.
Du hast ein Foto mitgebracht, da hast du mir im Vorfeld erzählt, du warst in einer Schlucht gefangen. Was war das für eine Geschichte?
Das war noch mal ein bisschen eher. Meine Eltern bzw. meine Großeltern haben ein Haus am Gardasee gebaut und das befindet sich direkt am Fuße des Monte Baldo.
Welcher Seite ist das vom?
Am Ostufer. Malcesine.
Bisschen okay,
südlich von Malcesine. Und ich durfte dann ab einem bestimmten Alter immer wieder Freunde mitnehmen. Hatte großartige Ferien dort mit lieben Menschen verbringen können. Und natürlich bin ich auch mit denen immer da, die Via Le Crotte oder Via Piana, wie sie heute heißt, hochgegangen. Und von dort aus kommt man auf den Gipfel. Aber wir haben uns dafür entschieden, rechts herum zu gehen. Und das war eine schlechte Entscheidung, weil wir dann einen Klettersteig rückwärts ohne Ausrüstung herabgestiegen sind. Und das ging technisch bis zu einer Stelle, an der wir dann nicht mehr hochgekommen sind und nicht mehr runtergekommen sind. Und dann saßen wir da.
Im Vorsprung, oder was war das dann?
Ja, genau. Es war in einem Flachlauf, der heißt auch Il Torrente, also der wilde Fluss oder wilde Bach, in dieser Schlucht. Saßen wir dann auf so einem Vorsprung gefangen, auf so einmal einen Meter und haben dort dann von, keine Ahnung, 16, 17 Uhr abends bis nachts um 2, 3 darauf gewartet, dass uns 18 Bergleute gerettet haben. Das große Glück, das ich damals hatte, ich hatte so ein Nokia-Handy, so einen richtigen Knochen mit 16 und direkt über uns ging so eine Oberspannungsleitung vorbei und wahrscheinlich hatten wir genau deswegen da unten Empfang. Und dann habe ich meine Mutter angerufen, schon 17, 18 Uhr. Mami, uns geht's gut, aber wir sitzen kräftig in der Scheiße. An meine Worte zitiert sie heute noch regelmäßig. Dann hat sie mit der Hilfe unseres damaligen Hausverwalters dort auch im Ort in Italien die Bergwacht gerufen. Die kam aber aus Verona, sinnigerweise. Also hatten schon mal 1,5 Stunden Anfahrt. Okay. Dann kamen die ersten 6 und die haben uns nicht gefunden, weil wir auch von der nicht komplett korrekt sagen konnten, wo wir genau sitzen. Wir hatten die Oberspannungsleitung als Anhaltspunkt. So, und dann kamen die zweiten sechs, die uns nicht gefunden haben. Und dann kamen die dritten sechs. Und dann kamen sie tatsächlich gleichzeitig von unten und oben in diesem Klettersteig und haben uns dann da Geschirr angelegt und gesichert.
Also ein Abenteuer, das du überstanden hast.
Eines von vielen Abenteuern, das ich überstanden habe, ja.
Was sind die schlimmsten Fehler, die du je begangen hast?
Ja, das kann ich ganz leicht benennen. Ich hätte mich in der Schule schon mal besser anstrengen können. Und genau, das ist so eine Sache, über die ich mir geärgert. Also was wirklich nur an meinem Ego kratzt bis heute, ist eben, dass ich das Studium Brauereiwesen nicht beenden konnte. Das ärgert mich. Ich habe dann aus Verlegenheit Wirtschaftsrecht studiert, Wirtschaftswissenschaften, dann Wirtschaftsrecht in Innsbruck. Habe ich auch nie fertig gemacht. Viele meiner schlechten Leistungen im Studium habe ich dann entschuldigt in meiner Selbstständigkeit. Und wenn es meine Selbstständigkeit nicht richtig lief, dann habe ich es entschuldigt damit, dass ich ja studiere. Und da habe ich mir einfach wahnsinnig viel selbst vorgemacht. Ja. Was ich aber wirklich bedauere heute und was ich meinem früheren Ich raten würde, ist, mach zuerst eine Ausbildung.
Ja. Warum?
Aber ich glaube, dass in der Ausbildung, total egal, also ob als Bankkaufmann, mich hätte auch Schreiner gereizt, jetzt so in der Nachschau, im Rückblick, hätte man diszipliniert sein müssen, hätte sich angestrengt, aber das hätte mir vor dem Studium sehr gut getan. Dann hätte ich womöglich auch mein Studium leichter durchziehen können.
Hätte, wäre, wenn. Wie ist es denn dann gekommen, trotz allem? Also nach dem abgebrochenen Studium?
Genau, war ich schon selbstständig, habe aber gedacht, okay, ohne Studium kannst du nichts werden. Habe mich dann aus Verlegenheit nochmal in Innsbruck beworben, eben für Wirtschaftswissenschaften, habe dann gewechselt, auch wegen dreimaligen Durchfallen in Buchhaltung oder sowas, auf Wirtschaftsrecht, damit ich dort habe weiter studieren können. Und dann wurde es aber immer erfolgreicher. Ich habe 2011 meinen Gewerbeschein bekommen. Habe dann sehr schnell viele Presseartikel bekommen, auch durch Alfons Schubeck, die Präsenz mit ihm, dann durch Siemens als erste Referenz und Bayerische Liederakademie als zweite Referenz und die
gut vernetzt hat. Bei Siemens, also wie muss man sich das vorstellen? Du hast da einen Workshop durchgeführt oder wie war das?
Ja, ich habe tatsächlich einen Workshop durchgeführt und zwar für Jolante, Topaz und Cubed. Das sind so Jugendprogramme oder für Werkstudentenprogramme. Und durfte da eben mit jungen Menschen das Thema gutes Benehmen bearbeiten. Und dort konnte ich dann eben für Werkstudierende von Siemens ein erstes Seminar geben. Und die Bayerische Liederakademie, da habe ich dann auch eben ein Seminar gegeben und die hat ein großes Netzwerk. Und von dort an war es weitestgehend ein Selbstläufer. Ich habe das Ganze dann versucht, noch ein bisschen zu untermauern mit Substanz und habe eine Ausbildung gemacht bei der Knigge-Akademie, deren Inhaber ich ja heute bin. Bei Dr. Hans-Michael Klein, der mich dann auch sehr stark protegiert hat. Da habe ich genauso wie beim Schlagzeugunterricht oder beim Tanzen auch wieder riesiges Glück gehabt.
Stopp. Wenn dich jemand protegiert hat, also ein Mentor deines Lebens war, dann musst du das schon ein bisschen erklären. Wer ist dieser Mensch?
Also es gab tatsächlich mehrere, also bis heute. Peter, mein damaliger Schlagzeuger oder Schlagzeuglehrer, der hat mir im Südosten München Schlagzeug gegeben an der Musikschule.
Warum ist der ein Mentor?
Ein herausragender Pädagoge. Also der war derjenige, der mich da animiert hat, doch mal mit Disziplin eine Sache zu machen, mit Disziplin an eine Sache heranzugehen. Nicht so wie die ganzen Lehrerinnen und Lehrer. Ich habe auch ein gutes Verhältnis heute noch zu vielen Lehrern, Lehrkräften. Also insofern,
hat der anders nicht gemacht? Ich stelle mir so lustig vor, sorry. Du am Schlagzeug trommelst drauf rum und was kann man da als Pädagoge überhaupt noch sagen?
Ja, der hat selber Schlagwerk studiert, war Orchesterwart in München an der Staatsoper und der war halt technisch oder ist technisch herausragend. Ja, der hatte leider Schulterprobleme und hat es deswegen nie so zum Top-Musiker geschafft. Ja, als Schlagzeuger bist du verratzt, wenn du deine Schulter nicht einsetzen kannst. Und aber der war präzise, hat sich Zeit für mich genommen. Es war natürlich auch so eine One-on-One-Situation. Hat sich meine schulischen Probleme angehört, Themen, die mich beschäftigt haben und hat dann immer so nach 10 Minuten gesagt, okay, und jetzt konzentrieren wir uns aufs Spiel. Und auch im Spiel, da hat er so viel aus mir rausgeholt, mir auch beigebracht, wie man überhaupt lernt, einzelne Passagen beibringt und immer mit einem sehr, sehr hohen Anspruch, mit sehr, sehr viel Anstand und Correctness. Also immer so ein wirklich gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis. Also der hat mich sehr geprägt. Ja. Also ich würde sagen, meine methodisch-didaktische Kompetenz, die ich heute als auch letztlich Lehrer habe, ja, und nichts anderes bin ich als Knigge-Trainer, verdanke ich zu 60% mitunter ihm.
Was war sein Geheimnis? Was würdest du sagen?
Also, er hatte so eine Ernsthaftigkeit gepaart mit einer Menschlichkeit. Ja, und einfach ein sehr korrekter und fachlich hochgradig versierter Mensch. Und damit hat er mich erreicht. Also, es ist wirklich mal so jemand, dem ich das geglaubt habe. Ja, also, der ist das, der macht das, der kann das. Und ich hatte dann auch stellenweise so eine Konkurrenz mit, ich glaube, Benedikt F. und Martin G. Wir wurden dann wirklich immer so für Orchester, Jugendorchester angeworben. Und da habe ich dann gemerkt, das ist nichts, was ich auf Dauer machen möchte, weil mir dann letztlich das letzte Mühe Ehrgeiz gefehlt hat, mich dann auch in so einem hochgradig kompetitiven Umfeld ständig behaupten zu wollen. Und das ist vielleicht auch so, könnte Überschrift meiner Biografie werden, ich bin immer den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Also ich habe die Dinge gemacht, die ich gut konnte und gerne gemacht habe. Und darin habe ich, damit habe ich Möglichkeiten gefunden, Geld zu verdienen.
Ich hätte einen guten Titel für deine Biografie.
Ja, schieß los.
Taktgefühl.
Ja, das gefällt mir sehr gut. Ja.
Ich bin zweideutig.
Das ist wunderbar zweideutig. Ja.
Also, der hat dich geprägt. Wer noch?
Der hat mich geprägt, klar. Mein Großvater, meine Großmutter, auch mein eigener Vater, meine eigene Mutter. Sicherlich auch meine Geschwister, wobei die jetzt weniger als Mentor. Mein Trauzeuge, den kenne ich auch seit dem Kindergarten. Martin war mein Physik- und Mathe-Nachhilfelehrer. Ohne den hätte ich mein Abitur nicht bestanden. Guter Typ, also auf den kann man nichts kommen lassen. Genau. Sicherlich ist auch Vorbild meine Social-Media-Beraterin, die kenne ich auch schon seit dem Kindergarten.
Nancy.
Lisa, liebe Lisa, großartig. Lisa Lotte, ja, genau, mit einem fantastischen Unternehmen, Flotte Lisa Lotte, Social-Media-Beratung. Genau, wer ist noch großer Mentor für mich? An allererster Stelle seit auch schon etlichen Jahren Hasso Mansfeld. Das ist Deutschlands PR-Mann Nummer 1 für mich. Der spielt PR wie andere Menschen Klavier oder Violine.
Für wen, für was? Was macht der?
Nur für die ganz schweren Fälle. Also Glücksspiel, Legalisierung von Cannabis.
Ah, okay.
Hat die Eröffnung der Friseure nach Corona wieder erwirkt.
Also Krisenkommunikation und so.
Die Krisenkommunikation, ja. Und ich habe über den gelesen gehabt, in der Wirtschaftswoche oder sowas, wie Skabal, so ein Anzugtuchhersteller, also Textilhersteller und ein paar andere Unternehmen, wieder ins Rampenlicht gerückt hat und damit den Turnover geschafft hat. Und habe gedacht, boah, den Mann muss ich kennenlernen. Und dann habe ich natürlich angefangen, den Herrn auch zu folgen in den sozialen Medien. Und irgendwann postete Hasso ein Foto am Gardasee. Von der Isola Trimelone. Und ich konnte, also wirklich, ich wusste genau, wo er steht. Und sagte, ah, Herr Mansfeld, Sie sind gerade am Gardasee. Und er schrieb nur zurück, ja, sind Sie auch dort? Dann habe ich geschrieben, ja. Habe ich ins Auto gesetzt und bin 3,5 Stunden runtergerast an den Gardasee, nur um ihn kennenzulernen. Genau, und so habe ich viele sehr liebe Menschen in meinem Umfeld, denen ich sehr dankbar bin, dass sie mich begleiten, mich prägen, mir helfen, mich unterstützen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das jemals zurückgeben kann, alles.
Um deine Reise noch ein bisschen abzuschließen, also nachdem du dann endgültig in die Selbstständigkeit gefunden hast,
ja.
Wie hat sich das dann entwickelt?
Es gab so unterschiedliche Professionalisierungsstufen. Also angefangen hat es natürlich mit dem Gewerbeschein, dann mit den guten Referenzen, dann mit der Ausbildung bei Dr. Hans-Michael Klein, eben auch einer dieser wichtigen Mentoren, die mich protegiert haben. Der hat von der ersten Sekunde an mich geglaubt, hat gesagt, Clemens, das passt einfach herausragend zu dir. Du bist in dieser Rolle als Trainer und speziell für das Thema Umgangsform einfach so glaubwürdig wie niemand anderen, den ich bis jetzt erlebt habe. Hat mich da über 1-2 Jahre sehr unter seine Fittiche genommen. Ist dann leider erkrankt an Pankreaskrebs, sehr schnell daran verstorben. Und es hieß noch, Clemens, du sollst die Knigge-Akademie übernehmen. Und dass ich die nicht für umbekomme, war klar. Aber dann wurde seine Witwe, für die ich dann auch noch lange gearbeitet habe, auch anwaltlich beraten und steuerlich beraten. Da stand dann eine Summe 2014 zum Kauf im Raum. Ich gesagt, also Freunde, ich bin noch nicht mal Mitte 20. Ich habe keine Ahnung. Ich kann Business-Etikette, ich kann Umgangsformen. Da behaupte ich, habe ich jetzt eine gewisse Kompetenz, aber ein Unternehmen zu kaufen, zu führen, keine Chance. 2014, aber nach dem Tod von Dr. Hans-Michael Klein, wurde ich dann eben als sein Nachfolger gewählt, als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kniegesellschaft. Eben auch noch nicht mit ganz damals 26 Jahren, also mit nur noch 25 Jahren. Nächste Professionalisierungsstufe war dann eine GmbH zu gründen. Hat mich mein Schwiegervater auch wiederum, auch übrigens großes Vorbild, auch gerade unternehmerisch unterstützt, auch seine Frau, meine Schwiegermutter, wahnsinnig rührend, großartiger Mensch. Genau, Miss Stilschau Melone 2018, das hat sich dann auch gerade 2018, 19 sehr, sehr günstig entwickelt, das gesamte Unternehmen. Also
du hast mehr und mehr Anfragen bekommen von Unternehmen,
genau.
Wo du in die Unternehmen reingegangen bist oder reingehst. Und eben
Seminare gegeben
hast. Präsenz, genau, ja. Seminare gibst. Und wer sind die Menschen, die dich dann anfragen? Also aus welchen Abteilungen fragen die denn das nach? Und was ist so ihre Intention?
Also ich werde überall da tätig, wo Menschen häufig Kundenkontakt haben. Mhm. Das heißt vor allem im Außendienst, und zu meinen Hauptkundengruppen gehören Privatbanken und Banken, Wirtschaftsprüfungskanzleien, Rechtsanwaltskanzleien, gerade auch so Boutiquen, aber auch ganz große. Mhm. Also viel White Collar. Aber letztlich ist es super bunt. Also ich habe auch Luxusunternehmen als Kunden. Mhm. Automobilzulieferer. Also jeder, der letztlich das Gefühl hat, ich möchte an so einer Schnittstelle zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Organisationsentwicklung tätig werden, meinem Team etwas Gutes tun, dem Individuum etwas Gutes tun, damit das auch eben zugutekommt beim gesamten Unternehmen, der bucht letztlich uns. Ja.
Dann lass uns doch ein bisschen was lernen von dir, lieber Clemens. Was sind denn so Grunddinge, so heute würde man sagen, so ein paar Hacks in der Kommunikation, die von Anfang an helfen, eine gute Kommunikation zu führen, die jemanden helfen, wenn man jemanden kennenlernt, den man vielleicht noch nicht kennt, also es muss ja jetzt nicht der Smalltalk sein, oder wo man sagt, dass man gleich einen guten Eindruck hinterlässt oder dass man einfach auch was erreicht damit am Ende des Tages.
Ja. Also man muss sich zunächst mal verabschieden von diesem Maßstab, gutes Benehmen ist gut, ja, oder moderne, zeitgemäße Umgangsformen sind gut oder eben wahlweise auch schlecht, richtig oder falsch. Es gibt nämlich keine Regeln. Erste Regel, es gibt keine Regeln, es gibt nur Empfehlungen. Der Maßstab in der Business-Etikette oder auch allgemeinen Etikette sollte lauten, was ist geschickt, was ist auf der Gegenseite ungeschickt, was wäre angemessen, was ist aber auf der anderen Seite unangemessen. Wobei ich eben an meiner Grundhaltung mit Wertschätzung und Rücksichtnahme besonders arbeiten kann und da auch den größten Nutzen daraus schlage. Wenn ich nämlich wertschätzend auftrete, nehme ich mir für die andere Person Zeit. Und Zeit ist eine unwiederbringliche Ressource, also es ist ein riesiger Ausdruck von Wertschätzung, zum Beispiel auch so ein Gespräch hier miteinander zu führen. Ja, also wann macht man das schon mal, sich so lange, so intensiv, so wunderbar auszutauschen? Und dann geht es auch noch um mich, wie schön. Ja, also ja. Das gibt doch fast nichts Besseres.
Du schenkst uns deine Zeit.
Ja, und ich darf über mich reden. Über wen reden wir denn sonst lieber, ja, als über uns selbst? Ja, also klar, jetzt inzwischen das Kind oder sowas. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Das zweite Z, also man spricht auch von den 3 Z, ist die Zuwendung. Man muss in meinen Augen, um wertschätzend zu sein, dem anderen gerade das Gefühl geben, es gibt außer ihnen nichts anderes im Leben. Ja, das heißt, ich bin ihm körperlich zugewandt, ich bin aber auch in Gedanken zu 100% bei ihm. Und ich kenne eine recht vermögende Erbin, die kann das hervorragend gut. Ja, also du unterhältst dich mit ihr 10 Sekunden, aber diese 10 Sekunden fühlen sich an wie ein riesiges Geschenk, 10 Stunden. Ja, es ging nur dich. Und dann sagt sie, ich habe da drüben gerade jemanden gesehen und schwebt sie davon. Das ist sensationell, ja.
Und du hast wirklich nimmst es ihr nicht übel.
Und man nimmt es ihr nicht übel, weil in diesen 10 Sekunden merkst du einfach, der Fokus liegt so 100% bei dir. Ja, ich finde es sagenhaft. Und schöner als 10 Sekunden sind 10 Minuten und schöner als 10 Minuten sind 10 Stunden, ja. Faktor Zeit und Zuwendung.
Darf ich dich da kurz unterbrechen?
Klar, gerne.
Das, was du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl, dass jemand einem Bedeutung gibt, für einen kurzen Augenblick, ernsthaft und wahrhaftig, geht natürlich immer nur dann, wenn es super glaubhaft und authentisch ist.
Ja.
Sonst ist es nicht möglich.
Ich auch so. Ja, aber ein echtes Interesse an Menschen ist mit einer Grundvoraussetzung, um sich auch echt gut benehmen zu können. Knigge hat sogar schon gesagt, ein Zitat von ihm, interessiere dich für andere, wenn du möchtest, dass man sich für dich interessiert. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, achte dich selbst, wenn du möchtest, dass andere dich achten. Das ist immer so ein schönes Wechselspiel zwischen ich, du und wir.
Da entsteht doch auch Charisma, sagt man. Charisma entsteht immer durch Personen, die den anderen Personen ein gutes Gefühl verleihen.
Das ist eine Möglichkeit, Charisma zu erzeugen.
Aber das dritte Z bist du uns noch schuldig.
Das dritte Z ist die Zärtlichkeit und das ist immer so ein bisschen misleading. Also hört sich so an, als könnte ich jetzt von Peter eine Nackmassage einfordern. So ist das aber nicht gemeint, sondern damit ist gemeint, dass ich sanftmütig auftrete. Ja, und da habe ich wieder einen Pfund, weil ich habe Judo gemacht, der sanfte Weg. Ich heiße Clemens Clementis, der Sanftmütige. Also es ist genau mein Naturell. Und der Kern von Sanftmut ist eben letztlich nichts anderes, als Menschen und Probleme getrennt voneinander zu behandeln. Ja, wenn mich jetzt jemand zu Weißglut bringt, dann ist ja selten er als Mensch, sondern eher so das Problem, das er verursacht, wie auch immer, ein bisschen diffus. Aber wenn man das getrennt voneinander behandeln kann, den Menschen und das Problem, ist man per se ein sanftmütiger Mensch.
Clemens, was ich dir nicht ersparen kann, ist mal ein Blick auf unsere jetzige Zeit zu werfen, speziell auf die Politik und speziell auf jenen neuen, alten, starken Mann auf der anderen Seite des Teichs. Wenn du dem sein Verhalten anschaust, sein Benehmen, müssten dir doch eigentlich deine lockigen Haare zu Berge stehen.
Ja, in der Tat. Was wir gerade in den USA sehen, geht gegen jedes der Ideale von Adolf Freiherr Knigge. Warum? Knigge gilt in Deutschland und gerade für seinen Biografen Ingo Herrmann schon auch als Vordenker der deutschen Demokratie. Es ging darum, Menschen miteinander zu vereinen, auch aus unterschiedlichen Ständen, unterschiedlichen sozialen Milieus. Und Trump macht ja gerade das komplette Gegenteil. Also A, benimmt er sich antidemokratisch, weil er autoritär und per Dekret regiert. Zum Glück formiert sich Widerstand. Ja, der wird nur nicht gezeigt in amerikanischen Medien, aber zumindest bei uns. Und natürlich kämpft er auch sehr stark gegen das Establishment und jede Form von einer links-grünen Politik. Ja, also das ist schon ein krasses Extrem, was wir dort sehen und hat mit Anstand natürlich überhaupt nichts zu tun. Gleichzeitig kann ich aber sagen, Politik wie auch tatsächlich das Benehmen selbst bewegt sich ja immer in so Wellenbewegungen oder in so einer Pendelbewegung. Und wahrscheinlich ist Trump gerade die logische Reaktion auf einen Wokismus, den ich persönlich übrigens auch gut finde und der sich nicht widerspricht mit einer konservativen Haltung. Ich kann ein Mensch feiner Lebensart sein, mich mit schönen Dingen umgeben und trotzdem versuchen, integrativ zu handeln, alle Menschen mitzumeinen, mitzudenken, auf die auch Rücksicht zu nehmen. Und Rücksichtnahme ist ja auch wirklich ein wichtiger Bestandteil des guten Benehmens. Und bei Trump ist das nicht der Fall. Aber am Ende werde ich davon profitieren, weil sich natürlich auch schon wieder so ein Widerstand formiert. Ja, und jetzt geht es halt dann weniger um soziokulturelle Normen, sondern um das gute Miteinander. Höflichkeit ist die Kunst, eine Atmosphäre des Wohlfühlens zu schaffen, und zwar so, dass sich alle darin wohlfühlen und nicht nur ein paar Trump-Günstlinge. Und insofern, auf mich kommen 10 goldene Jahre als Knigge-Akademie zu.
Benehmen wir uns schlechter, als das früher der Fall war? Also es sind, ich weiß, das ist eine sehr pauschale Frage, aber man schaut natürlich gerne auf die jüngeren Menschen.
Seit 4000 Jahren.
Seit 4000 Jahren, die auch, ich finde, auch das Recht haben, auch mal aus Konventionen auszubrechen. Mal
unbedingt.
Ich finde, das ist die Rolle der jungen Menschen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, es wird oft von einer Verrohung gesprochen, Verrohung der Sprache auch, Verrohung des Umgangs. Beobachtest du das auch und glaubst du, dass du deswegen auch so gefragt bist?
Ich denke, dass die Extreme einfach stärker geworden sind, beziehungsweise leichter sichtbar geworden sind. Ja, es lüftet sich ja mehr so der Schleier dessen, wie grausam wir Menschen sind. Der Mensch ist aber schon immer grausam. Und es gibt Stämmen, die sagen, dass wir 1914 schon den Zenit der Kultur oder den Zenit der Zivilisation überschritten haben. Also dass da so mit Nietzsche, mit Klimt und Konsorten, so die das letzte Mal wirklich Hochkultur gelebt wurde, auch in der Form, ja, wobei jetzt Klimt ja mit seiner Vielweiberei vielleicht nicht so gerade für das ganz Konservative stand. Gleichzeitig muss man aber sagen, speziell, und das tut mir so unfassbar leid für diese Menschen, speziell durch die Migrationswelle seit den 70er Jahren mit den Leiharbeitern aus der Türkei und Italien, hat Deutschland eigentlich in Sachen Höflichkeit profitiert. Warum? Deutschland profitiert von einer importierten Höflichkeit. Viele Syrer, Afghanen, aber auch Türken sind ungleich höflicher als wir Deutschen. Ja, uns steckt ja schon auch immer so das Germanisch-Keltische im Blut, glaube ich. Also wir sind einfach in vielen Dingen grobschlächtig. Und gerade so Gastgeberkultur, Gastlichkeit wird halt im Mittleren Osten ganz anders geschrieben, im persischen Raum. Viel größer geschrieben als hier. Und man kann tatsächlich beweisen, ich habe dazu auch mit einer Soziologin und einem Elitenforscher dazu gesprochen, vor wenigen Monaten. Man kann tatsächlich zeigen, dass Stuttgart vor 1970 unhöflicher gewesen ist als heute.
Mir kommt es schon so vor, als ob die Hemmungen immer mehr fallen und dass das zumindest im digitalen Raum gar keine Regeln mehr gelten und teilweise ist es wirklich ein gnadenloses Feuer frei, dass das alle Beleidigungen und vor allem auch sind ja keine Unmutsbekundungen, das ist schon ein bisschen drübergehend, plötzlich salonfähig geworden sind und sich dann auch breit machen auf den Straßen, wenn man zumindest Bilder sieht, bestimmter Demonstrationen und Gruppen, bis hin zu den Köpfen und Politikern, die nicht nur in ihrer Agenda, sondern in ihrem Auftreten nicht mehr respektvoll wirken, um es mal vorsichtig zu umschreiben.
Aber sie sind per se keine so richtig guten Vorbilder mehr. Ja, weil auch in der breiten Masse inzwischen und jeder Buhrt um Aufmerksamkeit klar geworden ist, dass eben so ein gewisses Maß an Vulgarität viel mehr Aufmerksamkeit generiert als ein gewisses Maß an Distinktion und Eleganz. Ja, da schaut ja niemand mehr heute hin.
Und Zurückhaltung jetzt, ist out.
Zurückhaltung ist out, ja. Also damit gewinnst du nichts. Und jetzt das nur auf die Jugendlichen reduzieren, wäre, glaube ich, ungerecht. Ich kenne viele junge Menschen, die sich sehr gut benehmen. Sicherlich sind das diejenigen, die in den Medien sich gegenseitig aufziehen, aber es sind im Grunde genommen so Schulhofkämpfe, die sich jetzt halt eben im sozialen Raum zutragen. Ich finde da viel problematisch tatsächlich so viele 50-Jährige. Mhm. Ja, und das meinte ich eben mit der Schleier lüftet sich. Früher blieb das im Wirtshaus, in Hintertupfingen, am Stammtisch. Mhm. Ja, und heute ist der Stammtisch halt Facebook. Und ich meine, wie glücklich können wir eigentlich sein, dass wir so halbwegs in unseren Echokammern leben? Wenn ich jetzt noch mehr davon mitbekäme, was da draußen eigentlich gesprochen würde, ich würde den Glauben an die Menschheit komplett verlieren. Und ich habe kürzlich von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter in einer rechtsextremen Partei gelesen, im Bundestag, der gesagt hat, ich wünsche mir einen Bürgerkrieg mit 2 Millionen Toten und ich pisse auf die Leichen. Und da denke ich mir dann schon, was ist da schiefgelaufen? Also wie kann man eine solche Haltung entwickeln und sowas twittern, bei X veröffentlichen? Ich habe keine Antwort drauf. Ich verstehe es nicht. Ja. Ich finde es armselig und menschenverachtend und stoße dann auch meine Grenzen, ja, was Toleranz und Akzeptanz angeht.
Aber lass uns doch. Du bist ein optimistischer und positiver Mensch,
das weiß ich. Sonst wäre ich noch nicht mal Unternehmer geworden.
Genau, dann gib uns doch einen Ausblick. Also erstmal, welche Projekte treibst du gerade vorwärts? Was sind deine Pläne für demnächst?
Ja. Also tatsächlich versuche ich, Pläne gerade zu reduzieren. Das hat zwei Gründe. Ich habe jetzt durch Corona ziemlich durchgehasselt und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass 2024 immer noch so die Nachwirkungen von Corona begleitet haben. Also wir haben ungleich härter arbeiten müssen, um die Umsätze halten zu können. Ich habe jetzt glücklicherweise die Umsätze von 2022 bis 2024 verdreifachen können. Also wir haben wirklich sehr viel und Gutes geleistet. Gleichzeitig versuche ich aber, Projekte zu reduzieren, weil ich gemerkt habe, es wird mir insgesamt zu viel. Nicht nur, weil ich jetzt eben Vater bin und versuche, mehr auch so ein familiäres Leben zu führen. Und meine Arbeit bringt es ja mit sich, dass ich ständig in Deutschland unterwegs bin. Sondern auch einfach, weil ich sagen muss, die Qualität muss auch noch passen. Ich muss mich auch nochmal inhaltlich weiterentwickeln. Und deswegen sage ich gerade, lieber wenig, das dafür richtig gut und langsam ist präzise und präzise ist schnell. Bevor ich mich jetzt wieder so diesem harten Hustle hingebe und 10 Projekte gleichzeitig aus dem Boden stampfe, nur damit irgendwas verfängt, sage ich, komm, wir machen jetzt eins gescheit. Da bin ich auch einer Mitarbeiterin, der lieben Maria, von mir sehr dankbar, weil sie mir da auch wirklich die Daumenschrauben immer wieder anzieht und sagt, na, Clemens, denk nochmal darüber nach, was du gesagt hast. Oder pass auf, das können wir jetzt so einfach nicht leisten. Ich weiß, wir haben das schon mal geleistet, aber es ist nicht gesund. Das sehe ich ganz genauso. Und tatsächlich, seitdem ich nicht mehr so sehr nach dem Erfolg jage, was ich jetzt sowieso noch nie klassisch gemacht habe, ich habe noch nie Outbound-Vertrieb gemacht, sondern es lief bis jetzt immer alles über Word-to-Mouse und Inbound-Vertrieb. Obwohl ich das nicht mache, ist das so, ich jage dem nicht mehr hinterher, aber der Erfolg kommt von ganz alleine. Also die Anfragen nehmen derart zu. Also wir bekommen gerade pro Monat so viele Anfragen, wie wir teilweise pro Viertel oder halben Jahr nicht bekommen haben. Und jetzt arbeite auch an unterschiedlichen Projekten wie einer Online-Akademie, Podcast darf nochmal eine Rolle spielen. Das Thema Partnerschaften mit anderen Marken, gegebenenfalls Kooperationen. Social Media wird mich natürlich weiter begleiten, insbesondere TikTok und Instagram. Aber ansonsten, ich habe jetzt gar keine so große Lust, da wirklich ständig Kohle in die Brennkammer zu schippen, sondern sage auch mal, okay, das darf jetzt mal in geregelteren Bahnen laufen. Ja,
insofern, vor sich hinglimmen.
Es darf vor sich hinglimmen, genau. Solange noch ein bisschen Druck und Dampf auf dem Kessel ist und es vorwärts geht, ist das gut. Und ich bin wirklich, was jetzt das Thema Knigge und Umgangsformen in der breiten Masse angeht, sehr, sehr optimistisch. Nicht nur wegen der Zunahme der Anfragen, sondern auch einfach, weil es der Zeitgeist quasi von uns verlangt, uns mit genau diesen Themen zu beschäftigen. Das ist gar nicht die Verrohung alleine, sondern generell die Entwicklung mit der Digitalisierung, der multipolaren Welt und so weiter. Also es ist insgesamt die Gemengelage, die dafür spricht, dass für sehr viele drängende Fragen tatsächlich Knigge und gute Umgangsformen die Antwort sein können.
Sehr schön. Du bist ein junger Papa.
Ja.
Ein relativ frisch gebackener Papa.
So würde ich es eher nennen, weil so bin ich dann nicht mehr als Vater. Ja.
So, was hat denn, hast du eine Tochter oder einen Sohn?
Ich habe einen Sohn namens Antonius.
Antonius. Was droht denn dem Antonius, wenn er jetzt mal älter wird? Jetzt stellen sich die Menschen wieder vor, dass du praktisch schon wie dein Großvater Weiland neben ihm stehst und ihm erstmal die Bücher auf den Kopf stellst.
Das darf sein Großvater wiederum machen, also mein Vater, das werde ich nicht machen. Ich war jüngst in Weimar und habe einen Briefbogen mitgenommen, da steht drauf, Eltern geben idealerweise ihren Kindern zwei Dinge mit, Wurzeln und Flügel. Und das ist das, was ich gerne bei meinem Sohn hinterlassen möchte. Einerseits wirklich so eine Verwurzeltheit in Heimat und Familie, auch eben die Möglichkeit, seine eigenen Werte zu entwickeln. Da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass ich eben mit so einem gefestigten Charakter, behaupte ich jetzt einfach mal, aufwachsen konnte, mit klaren Werten, die noch nicht mal hundertprozentig denen meiner Eltern entsprechen, sondern einfach, Clemens, so wie du bist, bist du richtig. Sie hätten sich sicherlich auch gewünscht, dass ich ein besserer Schüler gewesen wäre oder sowas. Ja, und da bin ich jetzt aber bei meinem so entspannt, meine Frau sagt im Scherz immer, sie ist Ärztin, es ist mir ganz gleich, welche Fachrichtung er dann einschlägt als Arzt, aber es steht schon mal fest für ihn, er wird Arzt, zumindest wenn es nach meiner Frau geht. So sehe ich das nicht. Er soll machen, das machen, womit er sich wohlfühlt. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich ja, man kommt damit recht weit.
Eine letzte Frage hätte ich noch an dich.
Gerne.
Ich bin gespannt, ob du die kurz beantworten kannst.
Gib mir Mühe.
Wie wichtig ist Bitte und Danke?
Ganz kurz, sehr. Ich sagte ja eingangs schon, aufrecht dastehen, immer höflich Bitte und Danke sagen, freundlich lächeln. Also das ist das A und O.
Und warum ist Bitte und Danke so ein Schlüssel? Was würdest du sagen?
Weil nichts von dem, was unsere Mitmenschen für uns tun, selbstverständlich ist. Wir müssen tatsächlich zunächst mal nach uns selbst schauen. Ja, also uns soll es gut gehen. Wir müssen funktionieren. Wir müssen überleben. Das ist ganz tief in unserer DNA verankert. Und egal, was unser Gegenüber gerade für uns tut, es ist nicht selbstverständlich. Und deswegen ist ein Kannst du das bitte für mich tun? Und ein Danke, dass du das für mich getan hast, von essentieller Bedeutung. Und ich könnte jetzt einfach mal sagen, ich freue mich sehr, deiner Bitte nachgegangen zu sein und herzugekommen zu sein. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass ich hier mich mit dir unterhalten konnte bis hierher.
Und ich bedanke mich bei dir, Clemens, dass du bei uns zu Gast warst, dass du auch von deinem Leben so tolle Geschichten erzählt hast. Und das ist wieder mal eine Sendung, von der man wirklich profitiert, weil man was dazulernt. Vielen Dank, Clemens,
ich danke
von
dir, Hoyos.
Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Leitung, Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Aaron Jordan. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.